Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Am Mikro für Sie Caroline Scher. Hallo. Es geht um Zwangsarbeiter und Kekse oder eine Rolex, um kein Geld für rechts oder schlicht um Geflüchtete in der Industrie 4.0. Verwirrt? Dann packen Sie einen Hashtag davor und Sie wissen, worum es geht. Um Shitstorms, um Lovestorms, um Hate Speech, aber auch um schlichte Aufreger und darum, was passiert, wenn Sie sich legen. Eine Stunde spreche ich mit Überlebenden und Gestaltern, dabei an meiner Seite Technikbloggerin und Journalistin Valerie Lux.
Ich lösche meine gesamte soziale Medienpräsenz im Internet. Ich gebe Geld aus, viel Geld. Ich schließe Versicherungen ab, Rechtsschutzversicherungen, inklusive Strafschutz. Ich versichere mich gegen Cyberdiebstahl, gegen Cybermobbing, gegen alles, was ich mir ausmalen kann. Ich habe begriffen, dass die Trolle kreativ sein können. Ich habe verstanden, dass ich meinen Gegnern voraus sein muss und dass sie zu allem fähig sein werden. Absicherung, Absicherung und Absicherung, sagt das rote Lämpchen in meinem Kopf. Ich zahle und erhöhe die Prämien meiner Berufshaftpflichtversicherung auf bis zu 50 Millionen im Schadensfall. Ich räume mein Konto leer, um auch für den höchsten anzunehmenden Super-GAU für den Tag nach der Kapitulation meiner Verteidigungsburg vorbereitet zu sein. In eiliger Hast baue ich meinen Verteidigungsring auf, errichte Wachtürme, stopfe die Vorratskammer voll, bereite mich auf einen potenziellen Hackerangriff vor. Ich kaufe mir Clouds von Anbietern verschiedener Länder und deponiere dort meine Daten. Und in rasender Eile lege ich 30-stellige Passwörter mit zahllosen Sonderzeichen an.
Valerie, das waren deine Gedanken, die du mir nach deinem bisher ersten, aber auch besonders heftigen Shitstorm geschickt hast. Schön, dass du da bist.
Hallihallo.
Kapitel 1. Der Shitstorm exemplarisch.
Alles beginnt mit einem langen Artikel über Migranten und Migrantinnen, die in Berlin und München als Softwareentwicklerinnen ausgebildet werden. Valerie Lux, im Februar 2019 hast du den Artikel ja geschrieben. Es geht dabei, wie gesagt, um Migranten und Migrantinnen, die bei der digitalen Transformation in der deutschen Industrie helfen sollen. Also, so siehst du das, nach deinen Recherchen dabei helfen könnten, den Fachkräftemangel in der IT-Branche zu begegnen. Was ist denn passiert, nachdem Heise Online den Artikel Anfang des Jahres veröffentlicht hat? Schilder uns das doch mal.
Was passiert ist, dass auf einmal wahnsinnig viele Kommentare unter diesem Artikel auftauchten und diese Kommentare auch nicht weniger wurden. Also ich bin es gewohnt, dass ich 100 bis 200 Kommentare unter meinem Artikel erhalte, aber dass auf einmal da 1000 bis 2000 standen, das war sehr neu für mich und aus Selbstschutz habe ich mir auch diese Kommentare gar nicht angesehen, weil ich schon wusste, oh, da wird vermutlich wird da etwas Negatives über mich berichtet. Und als das dann raufkletterte zu 4.500 Kommentaren, war ich sehr beunruhigt.
Am Ende waren es dann über 5.000 Kommentare im Heise-Forum. Es gab Morddrohungen, es gab eine richtige Kommentarflut auf deine Videos bei YouTube, auf deine Webseite, deine Facebook-, Twitter- und Instagram-Profile. Als dir das langsam komisch vorkam, hast du dann eine Cyber-Security-Analystin darauf gucken lassen. Was konnte dir die dazu sagen?
Ja, die hat mir gesagt, oh Valerie, vielleicht hast du irgendjemanden verärgert, irgendjemanden in Deutschland, der nicht einverstanden ist damit, dass Schulen existieren, die Flüchtlinge ausbilden, Software-Developer zu werden. Und vermutlich hat da jemanden Dienst gebucht, der ja nun versucht, dich auf allen Kanälen so weit einzuschüchtern, dass du nicht mehr solche Reportagen schreibst.
Konntest du denn auch konstruktive Argumente am Ende noch erkennen und auch so Anknüpfungspunkte mit Usern und Kommentatoren, die du dann auch aufnehmen wolltest?
Nein, das konnte ich nicht. Und ich musste mich so schützen gegen diese Beleidigungen und gegen diesen verächtlichen Ton, der mir entgegengeschlagen kam, dass ich keine konstruktive Kritik mehr entgegennehmen konnte, weil ich ja ständig damit rechnen musste, dass ich im nächsten Satz mich mit verbaler Gewalt gegen mich auseinandersetzen musste. Und das führt dazu, dass konstruktive Kritik auch nicht mehr zu mir durchkam.
Und hast du dann hinter deiner Verteidigungsmauer, die du vorhin auch beschrieben hast, auch mal das Gefühl gehabt, ich steigere mich da vielleicht auch genau in die Angst rein, die mir eben auch gemacht werden soll?
Ja, definitiv. Das ist ja das Perfide an virtueller Gewalt. Wenn dir einmal jemand auf der Tastatur tippt, R.E.P., also Rest in Peace, Valerie Lux, dann bleibt das in deinem Kopf. Und dann ist der Gedanke da und dann weißt du, irgendjemand da draußen hat das getippt. Vermutlich werden sie alle nicht aus dem Internet herauskommen, aber wer weiß das schon. Und dann denkst du da Tage oder vielleicht sogar Wochen drüber nach, was denn passiert oder wie ich mich weiter schützen kann gegen jemanden, der versucht, mir körperliche Gewalt anzutun.
Und trotzdem hast du ja am Ende keine Strafanzeige gestellt gegen solche Morddrohungen, aber auch gegen Vergewaltigungsdrohungen. Ärgert dich das heute?
Nein, das ärgert mich nicht heute, weil ich weiß, dass die Quote, die dabei zurückkommt, wie viele dieser Strafanzeigen überhaupt Erfolg haben, sehr gering ist, dass man auch die Schreiberlinge kaum identifizieren kann und dass es für mich auch in dem Moment erstmal total wichtig war, diese Kommentare gar nicht mehr zu lesen. Und wenn ich sie nämlich gelesen hätte, sie sortiert hätte, sie einem Anwalt übergeben hätte, sie der Polizei übergeben hätte, dann vielleicht nochmal verfolgt hätte, was passiert jetzt mit dieser Strafanzeige, dann hätte ich mich bei jedem einzelnen Mal dieser Schritte damit wieder auseinandersetzen müssen, dass mir da jemand Gewalt antun möchte. Und somit habe ich quasi meinen seelischen Frieden bewahrt, indem ich diese Kommentare einfach gar nicht mehr geöffnet habe und nur die schiere Quantität mir angesehen habe.
Dann kann ja am Ende aber auch überhaupt nichts Konstruktives von so einem Shitstorm, aber auch jeglicher Form konstruktiver Debatte, die vielleicht versteckt unter all dem stattfindet, irgendwie zu einem durchdringen, oder?
Das fand ich auch total traurig. Und irgendwo sagt mir mein Kopf natürlich auch, dass ich auch alles richtig gemacht habe. Auf der anderen Seite hätte ich so gern darüber diskutiert. Soll es vielleicht auch eine Initiative der Bundesregierung geben, Flüchtlinge direkt aus den Ländern zu holen und sie hier als Software-Developer auszubilden, weil wir einen unfassbaren Mangel haben an diesen Berufen und Deutschlands Wirtschaft voranzubringen. Aber ich konnte es einfach nicht, weil dieser ganze Diskurs so verschmutzt war von kommunikativer Gewalt.
Du hast dann auch mal geschrieben, selbst wenn mein Menstruationskalender mal als gehackte Datei im Heise-Forum auftaucht, bereue ich den Artikel nicht. Hättest du den also auch genau so wieder geschrieben?
Ja, definitiv. Weil ich finde, die Hoffnung und der Mut von den Akteuren war auch definitiv berichtenswürdig. Dass sich da einfach Menschen ehrenamtlich hinstellen und sagen, Leute, wir haben hier ein Problem, wir haben wahnsinnig viele Migranten, die nach Deutschland kommen und wir haben den Fachkräftemangel und diese beiden Probleme können wir gemeinsam zu einer fruchtbaren Synthese verbinden und wir werden jetzt diese Flüchtlinge ausbilden zu Programmierern. Die finde ich einfach so toll und die ganzen Akteure, die ich in meiner Reportage getroffen habe, die waren auch alle so euphorisch und enthusiastisch und dieses Konzept hat wirklich auch funktioniert, dass ich definitiv wieder auch darüber berichten würde. Und das war ja dann aber auch der Kritikpunkt von allen Trollen, ne? Dass wie jemand denn so einen hoffnungsvollen Artikel über Migration überhaupt schreiben kann.
Valerie Lux, Technikbloggerin und in dieser Stunde 1 beim Deutschlandfunk Kultur an meiner Seite, danke dir schon mal.
Kapitel 2, die Nachwehen des Sturms.
Mäßigen wir uns, kontrollieren und bremsen uns, und ist das vielleicht gut für die Welt, die sich so selber reguliert und die Kanten abschleift? Oder wird alles, was wir tun, was die Generation nach uns tut, in der ständigen Angst vor dem Hass des schlecht Gelaunten zu einem konturlosen Brei aus Feigheit verkommen? Sibylle Berg, 2014, Spiegel Online.
5 Jahre und etliche Aufreger im Internet sind diese Zeilen von Sibylle Berg jetzt her. Und vielleicht haben wir uns ja genähert, diesem konturlosen Brei aus Feigheit im Netz. Valerie Lux, Journalistin für Digitalthemen, ist hier bei mir. Hat das Netz schon gelitten, weil Journalistinnen wie du den sozialen Netzwerken ja den Rücken gekehrt haben?
Ich denke schon, dass viele Journalistinnen auch schon eine Schere im Kopf haben, weil sie nicht unterstützt werden von der Redaktionsleitung oder weil sie auch eben über eine Zunahme von hasserfüllten Reaktionen in ihrer Arbeit berichten. Und da gibt es auch eine Studie drüber vom Institut für Gewalt- und Konfliktforschung noch aus dem Jahr 2016, wo 42% sagen, dass sie betroffen sind von hasserfüllten Reaktionen und von Angriffen aus ihrem Publikum und 26% berichten von mehrmaligen Angriffen und klagen auch über psychische Beeinträchtigungen. Und eine ganze Hälfte davon sagt, dass sie halt, dass das Thema in ihrer Redaktion nicht thematisiert wird. Und ich denke schon, dass schleichend sich eine Zensur eingeschlichen hat, eben in Redaktionsräume, weil wenn sich Journalisten nicht unterstützt fühlen, wenn sie eben über Themen der Diversität berichten, wie Migration oder Frauen, dann ja, werden sie eben auch weiter nicht mehr darüber berichten.
Ja, und oft wirft die Debattenkultur im Netz ja auch Fragen auf, die wir tatsächlich noch gar nicht hatten. Etwa, darf eine SPD-Politikerin eine Rolex tragen? Eine eigentlich absurde Frage, aber sie wurde tatsächlich auf Twitter diskutiert. Nach dem Rolex-Gate und einer weiteren großen Debatte über erlebten Sexismus ist, das kann man glaube ich so sagen, Safsan Çebli erfahren mit der Schlechtwetterfront im Netz. 2 Jahre war sie Sprecherin des Auswärtigen Amts, seit 2016 ist sie Berliner Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales und sie hat mich hier im Studio besucht. Frau Çebli, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, freue mich, dass ich da bin.
Tragen Sie heute Ihre Rolex?
Nein, ich trage sie nicht.
Warum ich sie so schnippisch stelle, ist, weil Rolex geht mal ein Beispiel von einem, wenn man möchte, Shitstorm ist, der tatsächlich am Ende doch sich positiv gedreht hat. Sehen Sie das auch so?
Ja, also ich war positiv überrascht von der überwältigenden Zahl der sehr zusprechenden Reaktionen, sei es im Print, im Radio, im Fernsehen, aber auch Menschen, die ich nicht kenne, die mir geschrieben haben per Mail, die mir Briefe geschrieben haben. Das Thema wurde ja auch international aufgegriffen. Ich würde deswegen die ganze Debatte um Rolex gar nicht als so Shitstorm empfinden, sondern eher eine total gehypte Debatte um etwas, was eigentlich normal sein müsste.
Würden Sie sich genau, wenn es darum geht, dann auch wünschen oder bräuchten wir auch eine ganz neue Definition von dem Wort Shitstorm, damit solche Erregungsspiralen im Netz eben in beide Richtungen nicht falsch gebraucht werden?
Ja, absolut, weil es gibt in Anführungsstrichen Shitstorms, die ja auch positiv sein können, weil sie eine Diskussion zum Positiv wenden können, weil sie überhaupt Diskussionen anregen können, weil sie auch ein gesellschaftliches Klima mit beeinflussen können, positiv.
Mir fällt da sofort das Beispiel Balsen und Verena Balsen ein mit dieser Zwangsarbeiterdebatte. Würde das für Sie in diese Definition passen, wo man sagt, da stößt man auch ein gewisses Nachdenken an und da ist es auch ganz klar, dass so ein Debattenraum im Netz auch genauso funktioniert?
Absolut, ja, würde ich so sehen. Es gibt viele Debatten, wo ich mich wundere, dass Leute über Shitstorms reden und auch mir dann schreiben, oh Gott, du hast ja wieder einen Shitstorm erlebt, wo ich mir denke, was ist denn jetzt daran so Shitstorm? Ist doch gut, dass wir diskutieren und dass wir kritisch diskutieren und dass ganz, ganz viele Menschen scheinbar getriggert werden durch eine bestimmte Entwicklung, durch ein Ereignis mitzudiskutieren. Ich will das gar nicht schönreden, weil es gibt tatsächlich Shitstorms, die Shitstorms sind und die auch sich ganz negativ auf die Menschen, die es betrifft, denn auswirken können. Aber in der Tat ist es so, dass wir da viel klarer differenzieren müssen, auch Dinge zulassen müssen, ohne dass es jetzt gleich als Shitstorm gewertet wird, weil es eben wichtige Diskussionen am Ende zu wichtigen Diskussionen führen kann. Kritische Diskussionen, die das Land auch braucht, Meinungen, die ausgetauscht werden. Ich wünschte mir, dass man das respektvoller täte. Das ist vielleicht etwas, was wir alle noch viel stärker verinnerlichen müssen. Ich glaube, da müssen wir uns alle anstrengen, dass wir andere Meinungen eher zulassen, mehr Raum auch anderen Meinungen geben. Rote Linien sind rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen, finde ich. Ich finde, die Würde des anderen muss man im Blick haben.
Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass es auch stimmt, dass Sie 20 bis 30 Strafanzeigen pro Woche tatsächlich auch stellen?
Ja, in Peakzeiten, ja, ist das tatsächlich so. Mhm. Ja, das muss man auch machen.
Und worauf beziehen sich die Hassbotschaften dann? Tatsächlich auf Ihre Arbeit als Politikerin oder eigentlich auf Ihre Tweets? Weil die beschreiben Sie, so ist Ihr Account angelegt, ja eigentlich als Privatperson.
Es ist unterschiedlich. Manches bezieht sich auf meine Arbeit und Äußerung, die ich vollziehe als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, wo es ja vor allem um die Frage geht, wie schaffen wir es, die Zivilgesellschaft zu stärken, wie schaffen wir es, Menschen zu motivieren, dass sie sich engagieren. Zum Beispiel wenn ich zur Berliner Tafel gehe, dann gibt es ja auch die heftigsten Reaktionen.
Haben Sie Ihre Twitter-Strategie trotzdem angepasst über die Jahre aufgrund sozusagen dieser Erregungsspiralen, die es auch gab?
Ich twittere meistens, ehrlich gesagt, intuitiv. Also ich glaube, ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, so, was ist jetzt der nächste Tweet, den ich absetze? Vielleicht sollte man das eher machen. Ich twittere inzwischen weniger, aber jetzt nicht anders.
Okay, das finde ich total interessant, weil wenn man jetzt gerade zum Beispiel an den Mordfall von Walter Lübcke denkt, da haben wir ja genau gesehen, dass Hassbotschaften im Netz am Ende auch zu Taten werden können. So. Hat der Fall Lübcke denn mit Ihrem Sicherheitsgefühl als Politikerin nichts gemacht, dass Sie sich trotzdem so sicher fühlen?
Naja, es ist ja schon so, dass ich habe das ja auch getwittert, dass zum Beispiel meine Eltern nach dem Fall Lübcke, so meine Familie mir geraten hat, jetzt aus Twitter auszusteigen, weil es gibt ja Drohungen, es gibt ja ganz konkrete Drohungen. Natürlich lässt mich der Fall Lübcke, wie viele andere, die sich engagieren, nicht kalt. Und ich frage mich auch, was ist eigentlich, wenn mal jemand zuschlägt? Man darf sich auch nicht durch die Angst treiben lassen. Ich kann nicht vor, nur weil ich manchmal ein mulmiges Gefühl habe, aufhören, mich gegen Rechtsextremismus, Rechtsnationalismus und die Rechtspopulisten stellen. Ich glaube, dieses Engagement, finde ich, ist alternativlos, weil wenn ich aufhöre, sozusagen dagegen anzugehen und meine Stimme zu heben, dann ist das auch ein fatales Signal für die Menschen, die ich ja eigentlich motivieren will, dass sie auch ihre Stimme heben. Ich finde es ja schon so, dass die Mitte zu still ist.
Vermissen Sie in dem Atemzug auch Robert Habeck auf Twitter?
Nein, ich vermisse ihn nicht. Ich finde, ich habe ihn ja in Schutz genommen, weil ich finde, das ist sein Recht zu sagen, ich möchte es nicht mehr, betrifft meine Familie. Ich fand es ein bisschen unglücklich, wie er es formuliert hat und was dazu geführt hat, dass er ausgestiegen ist. Das war nicht richtig. Aber ich finde es wichtig, dass Politiker da sind, ja, und präsent sind und sich nicht dem Diskurs verweigern. Er ist ja weiter auf Instagram, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob er auf Facebook noch aktiv ist. Aber Social Media ist halt ein Instrument der Kommunikation. Und da können wir nicht einfach sagen, so ist es mir zu anstrengend, ist mir zu viel Hass und zu wirr oder zu radikal, zu negativ. Ich mache da nicht mehr mit. Ich finde, wir haben da auch eine Pflicht, dieses Medium zu nutzen. Und außerdem dürfen wir dieses Medium nicht den Rechten überlassen. Schon allein deshalb muss man da aktiv sein.
Das sagt die Berliner Staatssekretärin Safsan Schäbli. Und sie macht da natürlich auch einen wichtigen Punkt. Denn für Personen, die gegen Rechtsextremismus kämpfen, steigt nach Einschätzung des Innenministeriums ja auch das Risiko, von politischen Gegnern ausgeforscht und im Internet eben angeprangert zu werden. Valerie Lux, was meinst du? Müssen auch Journalistinnen im Netz Präsenz zeigen, auch wenn sie angefeindet werden?
Nein. Ich glaube, als Journalist hast du immer noch so eine Macht oder einen Einfluss, dadurch, dass du auf Online-Medien, auf Portalen von Printzeitschriften oder Printzeitungen publizierst, dass du den eigentlich nicht noch erweitern musst mit deinen persönlichen Kommentaren, auch in sozialen Netzwerken, obwohl das natürlich unbescholten ist und jeder auch machen darf, wie er möchte. Aber was ich vermisse tatsächlich, sind demokratische Räume, wo wir uns gemeinsam ohne Hetze und Hass austauschen können über politische Geschehnisse, ohne dass ein Journalist quasi in einem Leitkommentar vorgibt oder was er denkt, sondern dass eben auch Bürger sagen können, was sie denken. Aber dass so passiert, dass andere mitgenommen werden, dass andere auch etwas dagegen sagen, ohne dass Beleidigungen diesen Diskurs dominieren.
Kapitel 3. Von der Anti-Troll-Armee zur digitalen Zivilcourage.
Wer hat die Deutungshoheit im Netz, wenn Shitstorms die Aufmerksamkeit erregen? Und sind die eigentlich schon zu Beginn eindämmbar? Viele Journalistinnen und Journalisten wie du, Valerie, oder ganz aktueller Fall Monitor-Moderator Georg Restl, aber auch viele Ehrenamtler und Politiker werden ja von Hate Speech im Netz bedroht. Oft ist es dabei aber wie mit dem Wetter, denn wenn ein Sturm aufzieht, kann man den meisten schon vorher prognostizieren.
Hallo, ich bin Philipp Kreisel und ich mache Datenanalysen und Webentwicklung bei der Counterspeech-Gruppe Ich bin hier. Und Ich bin hier ist eine Counterspeech-Gruppe auf Facebook, die sich gegen Hassrede im Netz richtet. Und immer wenn in irgendeiner Kommentarspalte große Mengen an Hass zu finden sind, dann greifen wir da ein und versuchen da wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Über die letzten 2 Jahre habe ich praktisch jeden Shitstorm ausgewertet auf Facebook, bei dem es mir möglich war, ihn auszuwerten. Und wer bei einem Shitstorm teilgenommen hat, der hat wahrscheinlich auch bei einem anderen Shitstorm dann wiederum teilgenommen. Diese großen Überschneidungen sind halt so stark, dass nur ungefähr 5% dieser ganzen Gesamtteilnehmer für die Hälfte der Interaktionen bei allen Shitstorms verantwortlich waren. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen, wenn man eben so einen Shitstorm abbekommt, dass das eben keine Mehrheit ist, sondern nur eine ganz, ganz kleine laute Minderheit, die das genau das Gleiche schon bei ganz vielen Leuten abgezogen hat, um ihnen Angst einzujagen. Aber letztlich muss man davor eigentlich keine Angst haben, weil es sind echt nicht besonders viele Leute, die sich daran beteiligen. Sie machen das nur sehr, sehr oft. Das ist also, glaube ich, eine ganz wichtige Einsicht auch, dass man selber nichts dafür kann, wenn man von so einem rechten Shitstorm getroffen wird. Also was eben ganz wichtig ist, ist zu zeigen, dass diese Hasskampagnentreiber nicht in der Mehrheit sind und dass das eben wirklich eine kleine Minderheit ist. Also ich meine, es ist schön und gut, wenn man eben Datenanalysen und so und das alles zeigen kann, aber noch viel besser ist es natürlich, wenn man das auch sehen kann, dass das eben nur eine ganz kleine Minderheit ist. Und das schaffen wir eben, indem wir ganz viele Leute mobilisieren, dass sie dort dann eben Gegenrede leisten. Und es ist teilweise so, dass wenn wir frühzeitig merken, dass da gleich was losgeht, dann können wir teilweise mit starker Gegenrede schon am Anfang es schon schaffen, dass das gar nicht so stark eskaliert, sondern dass es so schon gleich am Anfang sich wieder beruhigt. Also was wir bei Greta Thunberg ausgewertet haben, war, dass wir geschaut haben, was sind es für Profile, die dort Hasskommentare gegen Greta Thunberg posten. Und haben eben festgestellt, ja, die Hälfte dieser Accounts, die eben Hasskommentare gegen Greta Thunberg verfassen, sind also gar nicht authentisch. Das bedeutet natürlich nicht, dass das alles irgendwie Bots sind, aber das bedeutet schon, dass da Leute dahinter stehen, die quasi versuchen, da manipulativ vorzugehen. Oft sind es zum Beispiel Rechtsextreme, deren Accounts gelöscht worden sind und die sich dann einen neuen anlegen mussten, weil Facebook sie gesperrt hatte. Und die dann dort dann mit neuen Accounts weiter posten. Also das ist also ein großes Problem. Und das zeigt eben auch, dass ganz viel von der Empörung online überbewertet wird und man da sehr vorsichtig sein muss, von Online-Empörung auf tatsächlich in der Bevölkerung vorhandene Wut oder so zu schließen. Und das gilt natürlich für die Entscheider in der Politik, aber es gilt aber auch für jeden Einzelnen von uns, dass wir uns bewusst machen, dass die Stimmung im Netz nicht notwendigerweise wirklich die Stimmung in der Bevölkerung ist.
Sagt der Datenanalyst Philipp Kreißel. Valerie Luck, Journalistin für Digitalthemen und ich sage mal Shitstorm erfahren, sitzt neben mir. Valerie, kann denn so eine Counter-Speech-Feuerwehr, wie ich sie mal nennen möchte, eine gute Option sein, um so einen Shitstorm rechtzeitig abzuwehren? Was meinst du?
Also ich bin total beeindruckt von Ich bin hier und ihren Aktionen, dass sie tatsächlich ja, bei Kommentarspalten zur Hilfe eilen. Zum Beispiel habe ich das letztens gesehen bei Carola Rakete, spricht jetzt im EU-Parlament, wo auf einmal ganz viele befürwortende Kommentare unter diesem Artikel, ich glaube es war bei der Tagesschau, waren und das hat mich total überrascht. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist tatsächlich eine konzertierte Armee, eine Liebesarmee. Es hat mich auch positiv überrascht. Auf der anderen Seite bin ich total traurig darüber, dass wir überhaupt diese Armee brauchen und dass es Online-Medien, Facebook natürlich auch, aber gerade eben auch renommierte Zeitungen, die Webauftritte haben, nicht schaffen, ihren Diskurs zivilisiert ablaufen zu lassen. Und dass auch gleichzeitig jedes Mal, wenn du einschreitest als Teil dieser Feuerwehr, du dich ja wieder dieser kommunikativen Gewalt auseinandersetzen musst. Und du wieder erstmal diese Gewalt ansehen musst und dann etwas dagegen setzen musst und das auch etwas mit dir macht. Und ich habe Kollegen gehabt, die haben meine Kommentare ausgewertet, die haben zu mir gesagt, Valerie, ich kann das nicht mehr. Ich kann mir nicht anhören ständig, was du für ein inkompetentes Luder bist und mir die ganze Stunde quasi mich mit Beleidigung auseinandersetzen, weil mich das total fertig macht auch und weil mich das total runterbringt. Und deswegen kann Counter-Speech nicht die Ende der Fahnenstange sein im Kampf gegen Hass im Netz.
Und bei einem echten Hatestorm, das hast du uns ja vorhin beschrieben, quillt natürlich auch der Mist auch aus allen Postfächern. Ich bin hier, bewegt sich hauptsächlich auf Facebook. Eine GmbH, die Usern hilft, die so etwas erleben auf mehreren Plattformen, ist frisch gegründet. HateAid heißt sie. Und hier werden betroffene User beraten und sollen eben Rechtsbeistand bekommen, um im Zweifel auch was zur Anzeige zu bringen. Gründungsmitglied ist Gerald Hensel und seine Geschichte hast du mir nochmal ins Gedächtnis gerufen, Valerie. Was muss man über ihn wissen?
Genau, denn Gerald Hensel war in einer Werbeagentur und hat dann als Privatperson den Hashtag gegründet, kein Geld für rechts, und hat quasi seine Werbekunden aufgefordert, ihre Werbung nicht auf Webseiten zu schalten, die rechts sind, und hat dann von eben diesen rechten Webseiten oder ihren Lesern einen riesigen Shitstorm erfahren.
Genau, mit Morddrohungen und allem Pipapo. Hören wir mal, wie er das verarbeitet hat.
Man darf sich einen Shitstorm in dieser Form nicht wie eine ernsthafte Sache wirklich im engeren Sinne vorstellen. Das ist ein Theaterstück. Da versuchen Menschen, ein Theaterstück vor anderen Menschen aufzuführen. Das hat einen Anfang und ein Ende. Das kann man auch nicht immer durchziehen, weil irgendwann, wie bei jedem Theaterstück, wird ein Theaterstück zu lang und die Leute verlassen das Theaterstück und haben keine Lust mehr. Das heißt, ein Theaterstück, das über 2 Wochen geht im Netz, also mein Shitstorm dauert etwa 2 Wochen, das war schon ein großer Shitstorm vom Zeitraum her. Aber am nächsten Tag war das weg, war das vergessen. Jeder hat seine eigenen Gründe und seine eigene Berechtigung, auf so etwas zu reagieren, wie er möchte. Ich habe es auch bei Frau Lux in dem Fall absolut nicht zu kommentieren. Es ist nur trotzdem so, dass genau das ein Effekt ist, den wir mit Hate Aid verhindern wollen. Nämlich in dem Moment, wo jemand, der eine Meinung hat, und die mag auch nicht meine sein, aber solange sie irgendwo auf dem Boden des Grundgesetzes ist, so, wenn ich den fertig mache, bis er sich als Teil, als aktiver Teil einer meinungsbildenden Öffentlichkeit, egal in welchem Bereich das sein mag, wenn der sich zurückzieht und seine Login-Daten wegwirft, dann ist das ein Akt, in dem die Meinungsfreiheit beschnitten wird. Und das ist einer der Gründe. Und wie gesagt, ich kenne jetzt den Fall von Frau Lux nicht wirklich en Detail, aber einer der Gründe, weshalb diese Organisation existiert, ist, dass ja nicht nur Frau Lux das so geht. Also die Leute, die nicht die Logins wegschmeißen, das sind die Nazis, das sind die Rechtspopulisten, das sind auch die harten Linksextremisten, da gibt es auch was. Und die ganzen Extremmeinungen, die wirklich dieses Netz gerade zu diesem toxischen Ort machen, die er ist. Die Leute, die die Logins wegschmeißen, das sind Frau Lux, das hätte ich sein können, das ist vielleicht der Bürgermeister in irgendeinem Ort, das ist vielleicht der Chef des lokalen Asylantenheims, das ist vielleicht der Pfarrer, whatever. Und diese Leute aus der Mitte der Gesellschaft, wenn die verstummen, wenn die ihre Logins wegwerfen, dann haben wir alle ein Riesenproblem und deshalb gibt's Hate Aid.
Sagt Gerald Hensel, Aktivist gegen Hate Speech im Netz und Berater. Valerie, ein Shitstorm als Theaterstück, gehst du bei der Metapher mit?
Ja, definitiv. Ich denke, wenn ich jetzt noch weitere Shitstorms erlebe, werde ich vielleicht auch irgendwann abgebrühter und kann dann auch schon voraussehen, wann einer kommt oder wie lange er dauert und kann das quasi ja, aus der Distanz beobachten. Aber wenn du halt total drinsteckst in dem Theaterstück und dir nicht klar ist, dass du eigentlich nicht Teil des Shitstorms bist, sondern nur Beobachter, dann ist es kaum auszuhalten.
Kapitel 4. Der Shitstorm als Antithese. Der Hater als Freund.
Einen Versuch der aktuell rauen Diskussionskultur im Netz was Konstruktives abzugewinnen hat Spiegel Online mit Blogger Sascha Lobo vor ungefähr 2 Jahren gestartet. Sein Debattenpodcast feiert die kontroversen Themen und Kommentare und jüngst auch die 100. Folge.
Ich glaube, dass man im Netz auch mit harten Bandagen diskutieren kann und soll. Ich habe noch nie irgendjemanden wegen irgendeiner Meinungsäußerung im Internet verklagt. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass es auch einfach zu viel wäre, sondern auch damit, dass ich denke, dass wir einen besonderen Raum der Debatte haben, wo man eben nicht so primelhaft, so pflänzchenhaft sein darf. Ich möchte damit ausdrücklich nicht Hetze und Volksverhetzung legitimieren. Ich möchte bloß sagen, dass ich schon sehe, dass sowas wie ein Ad hominem-Angriff und auch eine elegante Beleidigung zu einer Debattenkultur im Netz dann dazu gehört, wenn es zusätzlich auch eine inhaltliche Komponente gibt.
Das also ein Ausschnitt aus diesem Cast. Der Debattenpodcast nimmt sich also Kommentare aus dem Spiegel Online Forum auf Sascha Lobos Kolumne Die Menschmaschine vor. Und über diesen Umgang wollen wir reden, natürlich mit ihm selbst. Sascha Lobo ist für uns in der Leitung und bei mir noch Journalistin Valerie Lux. Hallo an Sie beide.
Hallo.
Hallo.
Herr Lobo, hätten Sie vor 100 Podcast-Folgen und 2 Jahren gedacht, dass Sie sich mal für verbale Peitschenhiebe von Ihren Usern bedanken?
Ehrlich gesagt ja, weil ich schon sehr lange ein ziemlich offenes Verhältnis zu durchaus auch ruppigen Kommentaren habe. Ich finde es sehr wichtig, dass man unterscheidet zwischen Hetze und Hass. Attacken einerseits und einem sehr offenen, ruppigen und manchmal sogar offensiven Umgangston im Netz andererseits. Da gibt es eine feine Grenze, die auch unterschiedliche Menschen unterschiedlich ziehen. Die Grenze ist auch, glaube ich, sehr unterschiedlich, zum Beispiel für Männer und Frauen. Aber ich glaube, dass ein rauer Umgangston, wie es so heißt, in bestimmten Bereichen sogar eine wichtige Funktion, eine wichtige positive Funktion erfüllen kann. Insofern ich das zumindest bei mir selbst schon so gedacht, dass ich mich dafür bedanke.
Aber wo ziehen Sie denn diese Grenze zum Hatestorm? Denn das haben wir gerade gehört, Sie zeigen ja keine der verbalen Ausfälle gegen sich an.
Muss man ganz offen sagen, ist natürlich auch eine Form von Privileg. Als weißer, mittelalter Mann genieße ich dieses Privileg, was sehr wenige andere Menschen in dieser Form haben, nämlich, dass ich in bestimmten Bereichen einfach schwer angreifbar oder gar nicht angreifbar bin. Das ist also eine wichtige Unterscheidung, die man sehen muss. Auf der anderen Seite kann ich nicht anderen Leuten vorschreiben, wo sie diese Grenze ziehen. Es gibt ja vergleichsweise eindeutig justiziable Angriffe, die kann man anzeigen. Ich tue es nicht. Es sollen alle die tun, die das möchten. Das ist ja absolut gutes Recht.
Aber Sascha Lobo, eine Frage. Wo ziehst du denn die Grenze? Weil ich kann mit diesem rauen Umgangston nicht umgehen, weder in der Offline-Welt noch in der Online-Welt. Beziehungsweise ich muss immer meine Gefühle quasi abschalten, wenn ich das konstruktive Kommentar dahinter entdecken möchte. Wieso trifft dich das nicht? Oder hast du da eine Strategie, die ich noch nicht habe, dass du dich da abschotten kannst?
Zum einen ist, seit ich das tue, die Kommentarqualität dramatisch gestiegen. Also insgesamt gibt es sehr viel bessere, präzisere Kommentare einerseits. Und zum zweiten ist das gar nicht selten so, dass hinter diesen sehr emotionalen Regungen, die da kommen, wo eben eine Beschimpfung daraus entsteht, manchmal Mechanismen stehen, wo man überhaupt erst versteht, worum geht es den Leuten eigentlich. Ich glaube, wir haben es ganz oft mit Menschen zu tun, gerade mit Männern, die nur sehr unzureichend in der Lage sind, mit eigenen Gefühlen so umzugehen, dass sie zum Beispiel die Aggression von einem Widerspruch so richtig trennen können. Und das soll nicht, dass sie jetzt über Frauen herfallen und die sexistisch bedrohen und beleidigen. Es soll vielmehr zeigen, dass aus meiner Sicht manchmal etwas verborgen ist, auch in schwierigen oder eben beleidigenden Kommentaren.
Genau, jetzt habe ich das Gefühl, Sie haben so eine gewisse Stimulation erreicht durch den, wie Sie es selbst nennen, ja verbalen Peitschenhieb. Aber es ist auch klar, dass das sehr, sehr wenig Journalisten vielleicht in dieser Perfektion dann beherrschen wie Sie, oder? Was heißt das denn für die Kommentarspalten in unseren Zeitungen?
Die allermeisten Kommentarspalten in Zeitungen werden ja moderiert, vollkommen zu Recht moderiert, denn niemand muss das aushalten. Bei mir persönlich ist es aber so, dass ich da eine ganz gute Distanz dazu herstellen kann, aus einem Grund, der vielleicht sogar auch mit meiner komischen Frisur zu tun hat. Ich weiß sehr genau, dass ich in der Öffentlichkeit ein Symbol bin, ein Sinnbild, ein menschliches Sinnbild für vergleichsweise viele Zuschreibungen. Und ganz häufig ist es so, dass wenn Beschimpfungen kommen, dann bin ich gar nicht als Person gemeint, sondern dann bin ich ein Symbol. Und wenn jemand da diesen Weg gehen möchte, den ich gegangen bin, dann wäre das auch meine Empfehlung, zuallererst sich selbst zu begreifen, wenn man da publizistisch tätig ist, nicht als Privatperson, sondern ausdrücklich als publizistisch tätige Person, sich selbst zu begreifen als ein Symbol. In den meisten Fällen wird das Symbol beschimpft und nicht die Person.
Gehört denn dieses Symbol auch zwingend in die sozialen Medien? Weil wir haben das im Vorhinein in dieser Stunde schon gehört. Valerie Lux hat sich nach ihrem Shitstorm erstmal als Selbstschutz wahrscheinlich aus allen Netzwerken, sozialen Netzwerken erstmal rausgenommen. Ne, Valerie, das stimmt ja so.
Genau. Und zwar habe ich das auch gemacht, weil ich gemerkt habe, in dem Moment, wo ich mich abschotten muss gegen negative Gefühle, die mir da in großer Zahl entgegenstürmen, in dem Moment verschließe ich auch meine Empathie. Und zwar meine Empathie gegenüber anderen. Und Empathie ist das Wichtigste für mich als Journalistin, weil ich muss ja auf meine Gesprächspartner eingehen, ich muss auf meine Interviewpartner eingehen, ich muss ja nachvollziehen können, wie jemand sich fühlt. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie jemand sich fühlt, wenn ich erstmal selber eine Mauer um mein Herz bauen muss, um mich gegen diese ganzen Kommentare zu wehren. Deswegen bin ich Stantepede aus dem Internet geflohen.
Also ist Valerie Lux so primelhaft in ihrem Sinne?
Nein, das würde ich nicht so sagen. Ich habe ein bisschen den Empörungssturm und Beschimpfungssturm nachvollziehen können, unter dem sie gelitten hat. Das ist völlig in Ordnung, dann erstmal aus dem Netz rauszugehen. Da gibt es auch nicht die eine Umgehensweise, die richtig ist oder falsch. Da muss man sehr viel so machen, wie man das selber für richtig hält. Und wenn man eben aus dem Netz rausgeht, dann ist das absolut legitim. Das, was ich mit primelhaft oder pflänzchenhaft meine, ist eben nicht ein riesiger Hetzsturm,
sondern ein Umgang, der in Debatten relativ häufig auftaucht, der so 2-3 Etagen unter so einem Hetzsturm ist. Ich bin schon so oft in irgendwelchen Diskussionen erst beschimpft worden, weil die Leute ihre Aggressionen rauslassen mussten. Und dann, als ich einfach auf die Kommentare eingegangen bin und die Beschimpfungen ignoriert habe, dann sind da durchaus Gespräche rausgekommen, aus denen ich auch etwas ziehen konnte. Zum Beispiel den Grund für diese Beschimpfungen.
Sie sagen auch, dass der Begriff Shitstorm eine gewisse Empörung diskreditieren kann und dass er es Tätern unter anderem auch erleichtern kann, sich als Opfer eines digitalen Mobs darzustellen. Wie erklären Sie denn diese Antithese, die sich da durch diesen massighaften Gebrauch des Wort Shitstorms gebildet hat?
Wenn man jede Empörung als Shitstorm bezeichnet, dann diskreditiert man in der Tat diese Empörung. Und manchmal sind ja Empörungsstürme ein sehr wichtiges Korrektiv. Wenn zum Beispiel ein Politiker eine rassistische Formulierung benutzt hat, dann empören sich sehr viele Menschen, sagen wir mal, auf Twitter darüber. Und es ist richtig und es ist gut. Und so wird ein großer Druck aufgebaut. Oder zumindest kann ein Druck aufgebaut werden. Wenn dann eine solche Empörung pauschal diskreditiert wird als Shitstorm, dann kann sich eine Umkehrung ergeben. Und zwar eine Täter-Opfer-Umkehrung. Und dann war eben noch die Person, die als Täter einer rassistischen Formulierung in der Öffentlichkeit dastand, ist dann auf einmal das arme Opfer, auf dem so wahnsinnig viele böse Twitterer rumgehackt haben. Und einer hat sogar Arschloch gesagt. Und das ist genau dieser Punkt, wo ich davor warnen würde, Empörungsstürme grundsätzlich als etwas Negatives darzustellen. Das kann in bestimmten Kontexten durchaus ein wichtiges öffentliches Korrektiv sein.
Sie haben den Begriff Shitstorm selbst erklärt, ja mitgeprägt. Das war 2009 vor der Republika. Sehen Sie sich heute auch in der Pflicht, den Shitstorm neu zu definieren? Und wenn ja, auch wie?
Das kann man zwar bereuen, aber dadurch habe ich ja jetzt nicht automatisch eine Definitionshoheit. Ich glaube, der Begriff ist jetzt da, er ist schwierig, man muss trotzdem mit ihm umgehen. Ich glaube allerdings nicht, dass ich jetzt noch die Kraft oder die Macht habe, auch nur ansatzweise irgendwas umzudefinieren. Da ist das Kind nicht nur in den Brunnen gefallen, sondern gegen 2010 auch längst ertrunken.
Ja, vielen Dank, Sascha Lobo. Valerie, du hast dich mit dem konstruktiven Umgang in Kommentarspalten beschäftigt, nachdem du im Februar ja mehr oder weniger plötzlich dazu gezwungen warst. Zu welcher Erkenntnis kommst du da?
Schaff die Kommentarspalten ab. Oder aber du versuchst, die Kommentarspalten durch grafische Darstellungen so zu moderieren, dass die Nutzer schon in dem Moment, wo sie einen Kommentar eingeben, gezwungen werden, ein konstruktives Kommentar abzugeben. Zum Beispiel, indem du am Ende eines Artikels eine Frage stellst. Ja? Warum ist Annegret Kramp-Karrenbauer eine gute Verteidigungsministerin oder nicht? Und dann hast du rechts eine Pro-Spalte, links eine Kontraspalte. Und dann musst du schon mal deinen Kommentar, was dann zum Argument wird, einsortieren in diese beiden Spalten. Du darfst vielleicht auch nicht mehr als 200 Zeichen schreiben und alle Beleidigungen werden sofort gelöscht. Das kann ein KI-Filter, ein semantischer KI-Filter davor sein. Es kann auch eine Moderation danach sein. Aber auf jeden Fall ist es möglich, durch Argumentationsketten, durch Hierarchiebäume, durch Schlagwort grafische Visualisierung, Netzdebatten total einfach und nachvollziehbar darzustellen. Und ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht, warum das noch kein Medium macht.
Ja, das ist doch ein richtig guter Moment, um zu unserem letzten Kapitel zu kommen.
Kapitel 5. Vom Sturm in die Traufe. Die kritische Selbstreflexion.
Valerie, viel Mitgefühl hast du während deines Shitstorms nicht gefühlt. Aber hast du Mitgefühl für die Hater und Trolle, die dich da attackiert haben?
Mitgefühl nicht, aber ich denke, ich kann es nachvollziehen, weil ich auch einmal vor meiner Zeit als Journalistin auch einmal negative Kommentare abgegeben habe über eine Thematik, die mich sehr aufgeregt hat. Und ich merke einfach, wenn man so emotional davon überzeugt ist, dass etwas richtig sein muss, dass einem ja vielleicht auch Kommentare gerade dazu einladen, unbedingt diese Meinung zu vertreten und ja vielleicht auch Anhänger im digitalen Raum zu finden, die ja dieselbe Meinung haben.
Das war sie, die Stunde 1 im Deutschlandfunk Kultur. Am Mikro für Sie waren Caroline Scheer und die Journalistin und Technikbloggerin
Valerie Lux.